und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Philipp!
Hallo und herzlich willkommen, Philipp, zu unserer heutigen Folge mit dem Titel Wir brauchen mehr weibliche Business Angels. Denn genau das von unserer heutigen zwei Gästinnen. Und ja, ihr habt richtig gehört, zwei Gästinnen. Wir sind heute also erstmals zu viert hier am Alten Hof im Studio. Lieber Philipp, magst du beide Gesprächspartnerinnen mal vorstellen?
Ich mag nicht nur, ich will. Es ist uns eine krasse Freude und Ehre gleichermaßen. Wir sind, wie du schon gesagt hast, René, heute das erste Mal zu viert. Es sind zwei Frauen da, genauer gesagt sogar zwei Schwestern. Beide Unternehmerinnen und Angel-Investorinnen. Damit gehören sie tatsächlich zu einer Minderheit, nicht nur weil sie Frauen sind, sondern sie sind Frauen in dem Thema Startup-Ökosystem. Der Frauenanteil ist erschreckend gering, 13,6%, wenn es um Business Angels geht, aktuell in Deutschland. Also brutal. Ja, das heißt insgesamt ungefähr 1.500 in Deutschland. Was genau überhaupt Angel-Investorinnen sind, werden wir auch noch klären. Jetzt aber erstmal zu unseren beiden VIPs, Conny Hörl und Katja Runke. Euer Unternehmen heißt CK Venture Capital. Ich hoffe, ja, Sie nicken. Gott sei Dank. Habe ich auch lang genug geübt. Herzlich willkommen.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo. Hallo, ihr zwei.
Philipp, hast du Erfahrungen mit Business Angels gemacht?
Leider nein.
Weißt du, was es ist?
Ich habe es tatsächlich auch nochmal im Vorhinein mir ergoogelt, weil ich natürlich maximal kompetent rüberkommen wollte hier. Und natürlich, ihr kennt mich, ich bin der Mann für die Definitionen hier. Deswegen Business Angels sind Privatpersonen, die in Startups investieren. Das Besondere daran, sie investieren nicht nur ihr Geld, sondern die ganze Person, heißt Erfahrung, Wissen, das eigene Netzwerk, sind oft auch selber Unternehmer und Unternehmerinnen, Manager und Managerinnen, verfügen also über das notwendige Know-how, die Erfahrung und nicht nur das Geld. Das heißt, jemand, ein Unternehmen, das von euch unterstützt wird, bekommt nicht nur Geld, sondern euch auch idealerweise, wenn es um Wissen geht, euer Herzblut und wahrscheinlich noch so viel mehr. Und das werden wir heute besprechen.
Also genau die wir brauchen heute in der Wirtschaft.
Mindestens.
Die Einfluss nehmen, die Innovationsleistung nach vorn treiben. Conny, war dir das im Vorfeld bewusst, dass du so viel Einfluss hast als Angel-Investorin?
Ja, tatsächlich. Du hast eine schöne Definition, eine vollständige Definition gebracht. Wir alle Engel haben auch die Business Angels tatsächlich Flügel. Und ein Flügel ist fürs Geld, der andere für den Support. Und wir sind da so ein bisschen reingestolpert, gell? Also wir haben Ende 2019 haben wir angefangen. Wir haben einfach das erste Investment gemacht und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt mal. Wir hatten keine Ahnung von dieser ganzen Thematik. Wir haben Hülle der Löwen geschaut und haben eigentlich überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie schnell wir dort Fuß fassen und vor allem, wie schnell wir sichtbar sind. Und wenn du sichtbar bist, hast du einen Einfluss. Ja, und das habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Katja.
Also ja, tatsächlich ging es mir auch so. Wir wurden beide total überrascht von diesem Flow, den wir da plötzlich reingestolpert sind von der Thema Business Angels zu sein. Wir haben ja mal gedacht, naja, komm, wir fangen damit mal an. Also reingekommen sind wir überhaupt über einen, ich sage es immer, einen life-changing Moment, den ich hatte. Damals, ich bin durch einen Freund auf eine Venture-Konferenz gekommen und der hat gesagt zu mir, er hat selber ein Startup. Ich wusste trotzdem nicht so richtig, was ein Startup ist. Und er hat gesagt, Katja, komm mal mit. Du suchst doch immer neue Investitionsmöglichkeiten. Guck dir mal so eine Venture-Konferenz an. Du glaubst nicht, was du da siehst. Und ich habe dann gesagt, ja, komm ich mal mit. Gar keine Ahnung gehabt. Und ich saß da und war super, super geflasht. Ich habe gedacht, hier passiert das Leben. Hier ist der Puls der Zeit. Hier wird die Zukunft gemacht. Habe hinterher gesagt, Conny angerufen und gesagt, Conny, wir werden jetzt Business Angels. Ja, also wir hatten noch nicht so wirklich viel Wissen, aber sehr viel Lust, das zu tun. Und dann haben wir die Firma gegründet und haben angefangen zu investieren und dachten, mein Gott, drei Investments mal so in 10 Jahren werden wir hinkriegen. Es waren dann schon im ersten Jahr 6 Investments und haben gedacht, hui, das geht aber schnell. Das ist ein bisschen wie shoppen gehen, wenn man da mal anfängt. Und genau, dann sind wir einfach reingestartet und jetzt haben wir mittlerweile schon 20 Investments gemacht. Und sind ja ganz begeistert. Also für mich ist es eine neue berufliche Leidenschaft, die ich da gefunden habe.
Vielen Dank. Wir kommen ja später nochmal da ein bisschen drauf, wie viel Investments man machen sollte, wie viel da vielleicht auch nicht funktionieren. Macht man nur Investments, wo man selber eine Leidenschaft oder Wissen hat, oder macht man das auch, wo man keine Ahnung davon hat? Das würde mich so interessieren. Aber in meiner Welt, wo ich herkomme, schmeißen viele immer alles zusammen. Da gibt es Private Equity, da gibt es Venture Capital, da gibt es Business Angels, und irgendwie sind es alles welche, die kommen rein und reden dann mit und geben Geld und wollen Rendite. Nehmt es doch mal mit, was ist denn, ihr seid kein Venture Capital, sondern ihr seht euch als Business Angels. Erklärt es doch mal kurz und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Unterschied zwischen Venture Capital und Business Angel.
Ja, also als Business Angel investierst du mit deinem eigenen Geld, ja. Kannst du über eine GmbH machen, über eine Finanz GmbH oder sowas. In dem Fall haben wir eine GmbH zusammen, aber es ist unser Geld, ja. Ein Venture Capital Fonds investiert mit fremdem Geld, ja. Der sammelt erstmal Geld ein von sogenannten LPs, von Limited Partners, und investiert das, ja. Und es ist auch oft einmal so ein bisschen ein Unterschied, in welcher Phase wer reingeht, ja. In der Regel gehen die Business Angels sehr, sehr frühphasig rein. Also wir sagen dazu in der Pre-Seed-Phase oder Seed-Phase. Also das ist ganz, ganz, ganz früh. Da ist oft erstmal nur die Idee da, ja. Gibt's manchmal noch gar keinen Prototypen. Also man investiert eigentlich in den Gründer, in die Idee oder in ein Gründerteam, ja. Es gibt zwar auch Venture Capital Fonds, die auch frühphasig investieren, jetzt immer mehr, aber klassischerweise steigen die Fonds erst ein bisschen später ein, ja, wenn dann schon Umsätze da sind und so, wenn es dann richtig zum Wachsen geht, und haben natürlich dann auch ein bisschen andere Anforderungen und andere, machen eine andere, ja, wir sagen das zu Due Diligence, also Prüfung von dem Startups, wie es die Business Angels tun. Also es ist auch so ein bisschen ein Mentalitätsunterschied. Und Private Equity geht dann einfach noch später rein, oft mit sehr großen Beträgen.
Wenn es dann irgendwie schon auch erfolgreich ist.
Ja, genau. Ja.
Philipp, ich will ganz viele Fragen stellen, aber wir müssen noch ein bisschen ins Private vorher. Kannst du mal
weitermachen? Ja, und auch nochmal in das Thema Definitionen. Diese Begrifflichkeit Business Angel, gefällt euch die? Passt es auch gerade mit dieser wunderbaren Metapher? Jetzt kommentiere ich erstmal, ich finde es großartig, dieses Bild mit den zwei Flügeln, Geld und Erfahrung. Aber ja, was sagt ihr? Sagt ihr gerne, ihr seid Business Angels?
Total. Also ich finde das auch, ich teile total deine Einschätzung. Ich finde auch das Bild total schön, sozusagen dieser Engel zu sein. Und ja, wenn man es gut macht, und ich hoffe, dass wir das gut machen, zumindest wird uns das meistens auch so gespiegelt, dann ist es auch so eine Funktion, die Gründer und Gründerinnen auch tatsächlich so wahrnehmen. Nämlich, dass da jemand ist, der einen jetzt nicht nur das Kapital gibt, weil das kannst du von vielen Quellen theoretisch bekommen, sondern auch jemand, der so ein bisschen seine schützende Hand über einen hält und einen sozusagen selbst auch mit Flügel gibt und einem ja durchhilft durch diese ja super, super schwere Reise, ein Startup zu gründen. Also das ist jetzt nicht, viele Leute denken, das ist irgendwie fancy und lustig und da hat einer einen Porsche und dann gründe ich mal ein bisschen Startup und so. Das ist super hart. Ich habe einen riesengroßen Respekt vor jedem unserer Gründerinnen und Gründer, was die da draußen rocken und was die machen und was die mental auch aushalten müssen. Und da versuchen wir natürlich auch irgendwie eben so zu helfen und auch die Schulter zum Anlehnen zu sein und den Support zu geben und die ja vor allem, das sage ich immer sehr gerne, sie wachsen zu sehen. Ich glaube, wenn man Business Angels, auch wenn man das gut macht, dann möchte man Menschen wachsen sehen. Dann möchte man Erfolge von anderen Menschen feiern. Also ein bisschen wie Kinder großziehen. Ich sage immer so, es ist eigentlich das gleiche Gefühl, wie wenn meine Kinder eine gute Note haben, ist das gleiche, wenn mein Gründer sagt, wir haben mit dem Mega-Sales gemacht. Also das ist ein ganz ähnliches Gefühl. Und das ist einfach, gibt einem selber ja auch total viel. Und deswegen ist es schön, wenn man sich ein bisschen als Engel fühlen darf.
Ich glaube, die Zuhörenden werden auch sehen oder hören, dass du lächelst. Wir sehen's. Oder ihr beide sogar voll gut. Da habt ihr anscheinend echt was gefunden, wo auch das Herz lacht. Nicht nur der Kontostand. Wir gehen trotzdem nochmal ganz psychologenkonform nochmal zurück. Ihr seid ja Schwestern. Schon mal, genau, trotz unterschiedlichen Nachnamen. Wer euch nicht kennt, jetzt wisst ihr's. Und ihr seid beide offensichtlich aus einer Münchner Unternehmerfamilie kommen. Vielleicht, wir gehen jetzt nur so weit zurück, wie ihr das auch wollt, aber erzählt doch mal, wie war so Kindheit, Jugend und inwieweit hat euch das für das geprägt, was ihr heute seid und macht?
Ja, tatsächlich hat das Unternehmen, wie es es auch heute noch gibt, wo wir herkommen, unser Opa gegründet. Das ist ein richtiger Nachkriegsunternehmer. Also ja, so mit einem LKW, damals Kriegsschutt, aus der Münchner Innenstadt rausgefahren. Also wir waren dann Spediteure, also wir kommen so aus Transportunternehmer und haben dann später so ganz viel in Sachen Bau-Nebenbranche gemacht, wir haben Kies und Sand verkauft, Bauschutt entsorgt, Beton gepumpt, also alles in dieser Richtung machen wir heute nicht mehr. Also dieses Unternehmen macht heute die Vermietung von Gewerbeimmobilien. Aber es ist tatsächlich so, unser Opa hat wirklich uns das so echtes Unternehmerische oder die Leidenschaft für den Betrieb wirklich mitgegeben. Also er hat dann immer zu uns gesagt, so Mädels, und jetzt fahren wir ins Werk. Ja, und dann sind wir da mitgefahren und dann hat er uns auf die LKWs draufgesetzt und dann hat er uns durch die ganzen Abteilungen geführt und einfach wirklich sehr viel auch über Unternehmertum immer gesprochen. Und unsere Eltern haben das dann auch weitergeführt und drum kannten wir gar nichts anderes. Gell? Also ich habe auch mal eine Zeit lang als Angestellter gearbeitet, wirklich ganz kurz, weil einfach dieser Wunsch, selbstständig zu wirken, ja, da einfach da ist. Gell? Und du wirst einfach tun und du wirst machen und du wirst deine eigenen Ideen umsetzen. Und ja, und ich glaube, das hat uns echt geprägt. Letztendlich, ja.
Okay, mein Wunsch war das erstmal gar nicht. Also ich wollte überhaupt gar keine Unternehmerin werden als allererstes, weil ich gesehen habe erstmal, wie viel Arbeit das ist und auch wie viel das sozusagen auch einnimmt in so einer Familie und wie viel Verantwortung das ist. Und ich bin ja dann auch erstmal auf die Bühne gegangen. Ich habe 10 Jahre lang auf der Bühne gestanden als Musical-Darstellerin, Tanz, Gesang und Schauspiel studiert zwischendrin. Und mich hat aber dann das Unternehmertum in dieser Zeit eingeholt, denn ich habe angefangen, eigene Theaterstücke zu produzieren, weil ich habe was gesehen, gedacht, oh, das möchte ich künstlerisch umsetzen. Okay, wer macht's jetzt? Keiner da, na gut, dann mache ich selbst. So, und dann habe ich dann gemerkt, okay, dieses Unternehmergehen steckt schon in mir drin. Und dann aber habe ich irgendwann die Bühne verlassen, bin dann ins Familienunternehmen, aber auch erstmal eben so mit dem Gedanken, naja, schauen wir mal. Und dann kam die Startup-Welt und da habe ich dann eigentlich meine richtige Leidenschaft fürs Unternehmertum erst nochmal selber so richtig entdeckt. Da habe ich gedacht so, okay, das ist eigentlich wirklich tatsächlich auch etwas, was in mir ganz tief verankert ist. Obwohl ich das, also was man mich mit 18 eben gefragt hat, habe ich gesagt, ich mache viel, aber ich werde bestimmt keine Unternehmerin.
Also wir haben ja heute das Thema auch noch mit den Unternehmerinnen und Investorinnen. Ich will mal kurz ein bisschen zurückblenden. Ich war 2016 auf einer Geschäftsreise, Delegationsreise im Silicon Valley und mit vielen Unternehmern. Und wir haben da auch so eine Art Höhle der Löwen gehabt. Also waren viele Startups aus dem Silicon Valley, die sich vorgestellt haben. Und ich meinte da zu sehen, ungefähr 98% Männer, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Jetzt gibt es ja auch dieses Höhle der Löwen, was viele so immer so sehen. Ich glaube, die ersten Folgen waren auch nahezu nur Männer auf der linken Seite. Jetzt hat sich das sehr geändert in den letzten Jahren. Zumindest ist es mein Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist. Richtung Frauen, besser ist vielleicht nicht da, sondern anders. Nehmt ihr das so wahr oder sagt ihr immer noch, es ist viel zu unterrepräsentiert, auch Frauen als Business Angel in der Akzeptanz zu sehen?
Also mich hat jetzt ja gerade die Frage, also diese Zahl 1500 weibliche Business Angels, ich frage mich, wo sind die? Weil sehen tut man wirklich nur ganz, ganz wenige. Nee, also wir sind noch viel zu wenig, das ist ganz klar. Das Hauptproblem ist, dass die weiblichen Gründerinnen zu wenig Geld bekommen. Also 96% des Venture Capitals geht an Männer, an männliche Teams und nicht an Frauen. Und ein Grund ist eben, dass es auch zu wenig weibliche Investoren gibt, weil einfach Mann investiert gerne in Mann und so weiter und so fort. So, das heißt, wir sind zu wenig, aber wir haben auch schon ganz viel erreicht. Ja, als wir angefangen haben, 2019, da lag, glaube ich, in Deutschland, glaube es bei 6% oder 7%, 8% so weibliche Business Angels. Und dann haben wir wirklich auch versucht, da ein bisschen unseren Beitrag zu leisten, gell, und zu sagen, hey, jetzt lösen wir uns mal von diesem Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Ja, so wurden wir schon auch erzogen, gell, dass man jetzt da nicht so groß an die Öffentlichkeit geht. Aber wir haben dann eigentlich gemerkt, hey, wir können da auch eine gewisse Role-Model-Funktion übernehmen. Und wir wurden ja auch dann sofort gefragt, wollt ihr einen Vortrag halten, kommt auf ein Panel, spricht darüber, Interview und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, als wir das angefangen haben zu machen, wow, da haben wir einen Impact, ja, da können wir andere inspirieren, da können wir andere aufklären über dieses ganze Thema und sind da jetzt schon, haben schon ein paar Schritte gemacht, gell? Aber unterm Strich brauchst du noch viel mehr.
Aber die Schritte, die ihr jetzt macht, die müssen ja eigentlich schon viel früher gegangen sein. Das ist meine Wahrnehmung, Katja, vielleicht auch aus deiner Sicht. Ich finde, dass in der Schule auch viel zu wenig über finanzielle Bildung gesprochen wird, auch für Mädchen. finanzielle Themen werden irgendwie auch in der Schule nicht behandelt. Auch so Themen, wie ich es auch gerade gesagt, über Geld spricht man in der Familie nicht. Gerade auch vielleicht noch in Bezug auf Mädchen und auf junge Frauen. Muss sich das aus eurer Sicht ändern? Warum und wie schnell?
Also da sprichst du bei mir ein totales Reizthema an, weil ich tatsächlich darüber richtig erbost bin, dass in Deutschland, ich glaube in Österreich ist es auch nicht viel anders, tatsächlich in der Schule so etwas nicht gelehrt wird. Und zwar übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer nicht. Ne? Also es ist einfach, es wird einem ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung der Zugang zu Vermögensaufbau verwehrt. Also ich finde das schon fast ein Verbrechen, dass man eigentlich den wichtigsten Dingen, nämlich finanzieller Bildung, Vermögensaufbau, Kinder nicht schult. Und wir sind ja eigentlich nur durch die Familie geschult worden, weil halt, also unsere Eltern, die wären niemals auf die Idee gekommen, uns ein Sparkonto anzulegen und irgendwas da Geld drauf zu tun, sondern wir hatten schon immer ein Aktiendepot. Mhm. Heutzutage ist das jetzt immer mehr gang und gäbe, dass man ETFs, Sparpläne für die Kinder anlegt und so. Mhm. Damals war das ja so gut wie überhaupt nicht verbreitet. Das hatte eigentlich niemand. Aber mir war das natürlich gar nicht klar, dass das niemand hatte. Weil ich habe immer gedacht, na klar, das ist ja hat ja jeder. Also warum sollte das keiner andere auch haben? Ich bin immer mit Aktien groß geworden. Und dann habe ich irgendwann sehr spät realisiert, nämlich tatsächlich eigentlich so richtig erst, als ich ins Venture-Capital-Thema eingestiegen bin und dann mal so gemerkt habe, warum gibt es hier so wenig Frauen, warum gibt es hier keine Investorinnen und so. Also kam ja eigentlich eher aus der Bühnenrichtung und da ist ja sowieso alles ein bisschen anders. Und da habe ich dann realisiert, okay, da sind keine Frauen, also wurden die anscheinend nicht ausgebildet. Und dann habe ich mal angefangen, meine Freundinnen zu fragen, in meinem Alter, also Mitte 40, wer von euch hat denn eigentlich ein Aktiendepot? Mhm. Und erschreckend, niemand. Niemand hatte eins. Also keine dieser Frauen hatte ein Aktiendepot. Dann habe ich erst mal gesagt, so, und jetzt setzen wir uns alle mal hin und fangen an, eine kleine Nachhilfestunde in Sachen, wie öffne ich eigentlich ein Aktiendepot und wie brauche ich zum Investieren? Und das ist ja wirklich bei Aktien, brauchst du ja gar nicht, kannst mit einem Euro investieren. Ne? Und das einfach, das hat mich so erschreckt. Und dann habe ich natürlich auch reflektiert gesagt, Schule, was haben wir eigentlich gelernt? Nee, wir haben eigentlich überhaupt nichts gelernt. So ein bisschen im Wirtschafts-LK lernst du was, aber wenn du nicht Wirtschafts-LK hast, sowieso schon gleich gar nicht. Und da wird ja auch, wurden ja so Aktien immer so als Spiel, als bisschen aber auch Roulette, also da war ja keine Strategie dahinter. Ja. Da war so ein bisschen, okay, kannst du das oder wer ist gut und wer ist nicht gut? Aber da ging es nicht darum, wie baue ich wirklich gut ein Aktiendepot auf oder wie investiere ich in Immobilien? Also was gibt es überhaupt wirklich für Möglichkeiten zu investieren? Und da fehlt uns natürlich jetzt ganz krass, auch in, sagen wir mal, in unserem Alter, wirklich Wissen und auch damit auch etwas Wollen in der Generation, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und es fängt leider, also beim Business Angel bist ja schon die 10 Stufen weiter, weil das jetzt schon so mal also ich würde jetzt niemanden raten, fang an mit Angel Investments, sondern fang an mit einem Aktiendepot. Mhm. Aber da fehlt es natürlich, weil wir haben ja nicht mal diese erste Stufe. Mhm. Und deswegen müssten wir ja ganz, ganz, ganz dringend das in den Lehrplan aufnehmen. Ja.
In Österreich ist es sogar noch, also ich wohne in Österreich seit über 20 Jahren und da ist sogar noch Ärger. Wir hatten wenig, oder bei uns gibt es ja wenigstens den Kurs Wirtschafts- und Recht, ja, als Fach. Das gibt es in Österreich gar nicht. Ja, da ist es dann so ein bisschen im Erdkundeunterricht, wird es mitbehandelt. Ja. Und da fällt es komplett weg, wenn du jetzt ein ganz klassisches Gymnasium machst. Ja.
Und jetzt natürlich eine ganz egozentrische Frage. Ich habe eine kleine Tochter, 1,5 Jahre alt. Da fange ich jetzt noch nicht mit Aktien an, also darüber zu sprechen. Aber auch sie hat natürlich ein Depot. Ihr seid ja beide auch Mütter. Wie habt ihr das umgesetzt bei euch? Beziehungsweise was habt ihr vielleicht auch vor? Je nach Alter natürlich auch der Kinder, aber so als Role Models per Definitionem, wie macht ihr es denn dann anders? Weil ich glaube, wir können nicht darauf warten, dass gerade in Bayern nicht, dass da das Curriculum so weit umgestellt wird, dass das mit aufgenommen wird in naher Zukunft, oder?
Also ich habe 2 Söhne, die sind schon groß, also die sind 20 und 18. Und Katja hat 2 Töchter, ja, die sind noch ein bisschen kleiner, ja. Und also wir haben es so gemacht, wir haben natürlich auch immer drüber geredet und unsere Söhne haben sich relativ früh, also früh heißt ja jetzt so mit 14 oder sowas, schon so ein bisschen interessiert dafür und haben sich dann so ein kleines virtuelles Depot angelegt, ja, über so eine App und so weiter und haben da schon ein bisschen geguckt und so. Und wir haben, also mein Mann und ich, wir haben für unsere Söhne so ein Ansparmodell gehabt, was zum 18. Geburtstag quasi ausbezahlt wurde. Und wir haben dann wirklich zu ihnen gesagt, pass auf, dieses Geld ist jetzt wirklich dafür da, dass ihr eure finanziellen, also eure Erfahrungen machen könnt in Finanzen, ja. Da könnt ihr jetzt eine Aktien kaufen, das ist jetzt auch gar nicht so quasi in Anführungsstrichen, habt ihr auch keine Angst davor, ja, sondern das ist jetzt wirklich dazu da, dass ihr hier ja Vermögensanlage betreibt. Und ob ihr da jetzt mit Aktien macht oder ob ihr könnt auch Bitcoins kaufen und so weiter, Hauptsache ihr beschäftigt euch ein bisschen damit. Und das machen die.
Also ich finde das faszinierend, weil ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden, da gab es das Thema ja nahezu nicht, ja, wahrscheinlich auch, weil es wenig Vermögen gab. Philipp, ich kenne dein Aktiendepot nicht, meins ist bei null, ja. Also ich habe ein Sparbuch, ja. Ich gehe zur Katja aber demnächst. Ich habe gelernt, dass ich das da erstmal öffnen kann, also mit ihr.
Depot.
So Aktien.
Ah, ja. Okay.
Und dann lege ich los. Aber das Thema Investieren. Jetzt ist für mich so die Frage, wenn man so spricht, wir haben jetzt Business Angels da, boah, die müssen ja reich sein, ja. Boah, die haben dann noch Geld übrig und so, die müssen dann, können die das dann geben. Ab wann sagt ihr, wenn man so auch über Geld spricht, wann kann man Business Angel sein? Welches Vermögen braucht man da? Gibt es da irgend sowas, wo ihr sagen könnt, also wenn ihr das erreicht habt, dann könnt ihr auch was investieren. Vorher solltet ihr einfach noch ein bisschen arbeiten gehen.
Also erstens mal, man sollte sich um seine Altersvorsorge gekümmert haben und nicht das Geld der Altersvorsorge in Angel Investments stecken. Das ist, glaube ich, die erste Regel. Dann, wie gesagt, würde ich auch immer jemanden erstmal raten, sich mit Aktien und Co. zu beschäftigen, weil das dann doch eine etwas sicherere Anlage ist als Business Angels Gelder. Aber ich sage immer, weil es ja eben um die Höhe geht, na, wie viel brauchst du denn? Wir haben damals auch gedacht, ne, da brauchst du ja Millionen, und so wird es ja einem auch im Fernsehen suggeriert, ne, beim Höhle der Löwen denkst du ja, du brauchst ja Millionen, um da jetzt reinzugehen, und das kann ja Normalsterblicher gar nicht tun. Und das ist Quatsch. Ne? Also man kann mit sehr viel kleinen Beträgen, also bei Capacura zum Beispiel, das ist ein Impact-Investor, ein Impact-Fonds, da kann man aber anders als in einem großen Fonds selber entscheiden, in was man investieren möchte. Und da kann man mit 1.000 Euro anfangen zu investieren. Ja? Also das ist jetzt nicht eine Riesensumme. Ich sage immer, bevor ich mir eine teure Handtasche kaufe und irgendein anderes Luxusgut, was irgendwann, oder Konsumgut, was irgendwann mal weg ist und gar keinen Mehrwert gestiftet hat, nehme ich doch lieber diese 1.000 Euro, die ich vielleicht in die Handtasche investiert hätte, und investiere die in ein Startup. Ja? Also das ist auf jeden Fall, meine ich, die bessere Investition. Es ist nicht die Altersvorsorge, die würde ich jetzt auch nicht in die Handtasche stecken. Aber es ist etwas, wo ich sage, hey, das macht Sinn, weil aus diesen 1.000 Euro können dann halt auch 3, 4, 5, und tatsächlich im Startup-Bereich kann es ja fast schon ins Unendliche gehen, aus was du da auch Geld machen kannst.
Wobei man muss natürlich ganz fairerweise sagen, man kann mit kleinen Beträgen anfangen. Man kann sich auch zum Beispiel auch mit anderen Angels zusammentun und dann zusammen ein größeres Ticket machen oder sowas. Aber wie Katja schon gesagt hat, gell, High-Risk-Investment, es kann auch ganz weg sein. Gell? Und das muss man immer wissen. Und dieses Risiko kannst du natürlich ein bisschen schmälern, dahingehend, dass du mehrere Investments machst. Also, dass du dir wirklich so ein kleines Portfolio aufbaust. Ja. Und das ist das, was man eigentlich so ein bisschen im Kopf haben sollte, wenn ich es jetzt echt ernsthaft betreibe. Wenn ich sage, okay, jetzt mache ich mal statt der Handtasche, mache ich mal so ein kleines Startup-Investment, und wenn es weg ist, ist weg, ist auch gut. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte wirklich so ein bisschen reingehen in das, dann schaue ich, dass ich mir so ein kleines Portfolio aufbaue. Und dann muss ich ja natürlich gucken, okay, wie viel habe ich zur Verfügung für dieses Thema und wie splitte ich das jetzt auf, damit ich ein paar mehr Investments machen kann.
Aber du hast gerade was gesagt, ist das der richtige Weg zu sagen, ich gebe da mal was rein, das ist so, mal sagen wir so ein bisschen Spielgeld, aber wenn es weg ist, ist es weg? Oder sollte man eigentlich schon sagen, wenn ich wo reingehe, dann bin ich davon logischerweise auch so überzeugt, dass ich da mitgestalten will?
Also da schlagen so, würde ich mal sagen, zwei Herzen in unserer Brust. Der eine Herz sagt, ja, man muss halt auch mal anfangen einfach. Gell? Man muss halt mal die ersten Erfahrungen machen. Und vielleicht merkt man auch so nach den ersten ein, zwei Investments, nee, das ist eigentlich doch gar nichts für mich. Ja. Und dann lasse ich das auch wieder. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das und ich habe so ein bisschen Feuer gefangen, natürlich willst du da mitgestalten. Und das ist ja sogar der Hauptantrieb, warum wir das machen. Ja? Weil es ist nicht in erster Linie die Rendite, weil du vorhin vom Bankkonto gesprochen hast, Blick aufs Bankkonto. Im Gegenteil, also erstmal siehst du ja ganz lang gar nichts, weil das dauert natürlich, das ist eine Journey, bis dann nochmal irgendwie ein Exit kommt oder bis du da wieder rauskommst. So. Aber das Tolle ist ja das Mitgestalten. Gell? Ich kann an unsere Zukunft mit kreieren. Ich kann tolle Ideen unterstützen, die unsere Welt besser machen. Und ich arbeite mit jungen Gründern zusammen, ja. Und kann denen zur Seite stehen, kann denen was von meiner Erfahrung mitgeben. Und das ist ja eigentlich das Erfüllende an dieser ganzen Angelegenheit, ja. Und das ist das, was ja uns auch so antreibt, ja. Und ja, unbedingt mitgestalten. Sonst bist du halt ein reiner Finanzinvestor, aber dann bist du kein Business Angel.
Ja. Ich glaube, die zwei Flügel.
Yeah, ja, genau. Ja.
Ich glaube, man muss trotzdem auch nochmal unterscheiden. Also, was du vorhin gesagt hast, ist es jetzt sozusagen Hobby, weil es weg sein kann, oder ist es ernsthaft gemeint, weil ich Geld sehen will? Es ist tatsächlich, in dem Sinn ist es ein bisschen beides, weil zum einen, wir machen das sehr strategisch. Wir bauen unsere Startup-Portfolio wie ein Aktiendepot auch auf. Ne? Also wir haben natürlich eine Anzahl an Startups, aber wir haben auch verschiedene Stages, wo wir reingehen, unterschiedliche Branchen, teilweise unterschiedliche Währungen, also eigentlich ganz ähnlich, wie man ein Aktiendepot baut. Deswegen, wir machen das sehr strategisch und auch viele Gedanken dazu, wie man das macht. Aber, und das ist sozusagen dieses Thema mit, das Geld muss weg sein, das ist einfach die Statistik. Ne? Man weiß, nicht jedes Startup kommt durch und du hast total Verluste in deinem Startup-Portfolio. Das hat jeder noch so professionelle Business Angel, also auch Angels, die 50, 60, 70 Investment haben, die wissen, die kriegen nicht alle durch, weil du so früh investierst, dass man das einfach nicht ausschließen kann. Man kann es nur versuchen, so gut wie möglich zu machen und durch die Anzahl und durch die Diversifikation das Risiko rauszunehmen. Aber weil man diese Totalverluste hat und wir Deutschen ganz besonders sind ja sehr risikoavers, ne? Das können wir ja gar nicht gut aushalten, ist es so, dass man das einfach wissen muss, damit man damit auch umgehen kann, ne? Damit es einen nicht kaputt macht und man nicht denkt, um Gottes Willen, jetzt ist dieses Investment weg und sich dann irgendwie da 50 Mal irgendwie halb den Strick nimmt und aus dem Fenster springt, sondern einfach sagt, okay, wussten wir, dieses Geld, das haben wir immer gewusst, es wird davon, Sachen werden einfach komplett weg sein. Wir machen das aber hoffentlich strategisch so gut, dass die anderen das sozusagen mittragen und das dann später im Ende raus keinen, nicht schlimm war, sondern im Gegenteil, da fällt es gar nicht auf. Ne? So gehen ja auch Venture Capital Fonds da dran. Ne? Die haben ja auch investieren in zig Startups, das ist immer ganz unterschiedlich, je nach Größe des Fonds und der Ausrichtung. Und die wissen auch, da gibt es einfach Kandidaten, die fallen hinten rüber und es gibt hoffentlich das ein oder zwei Unicorns da drin. Dann sind diese ein, zwei Kandidaten nicht das Problem. Und es geht eher um das Aushalten eines Totalverlusts. Und das muss man sich klar machen. Da muss man sagen, das hat deswegen noch gar nichts mit Hobby zu tun. Im Gegenteil, aber es ist etwas, was wir nicht so gut können, wir Deutschen. Und was natürlich den meisten Leuten wahnsinnige Angst macht. Um Gottes Willen, mein ganzes Geld ist weg. Hat doch was mit Scheitern zu tun und möchte ich gerne scheitern. Und für uns Frauen sowieso ganz schwierig. Ne? Also ich glaube, das hält auch immer wieder ein paar Frauen ab, in die Szene reinzugehen, weil sie sagen, hey, oh, wenn ich jetzt da einen Totalverlust habe und da irgendwie eine Insolvenz, oh Gott, dann bin ich ja gescheitert und ne, was sagt dann mein Mann oder was sagen meine Freundinnen oder wer sagt, ne? So. Und das muss man halt für sich vorher mal abgeklärt haben. Ne? Wie kann ich das aushalten? Wie gehe ich damit um? Und wenn es so ist, ja, dann ist es so, that's the game.
Also ich habe jetzt 18 Fragen noch
nach der Aussage.
Ja, genau. nochmal zurück. Diese Strategie, Ausrichtung, mich würde echt interessieren, wenn ihr dann so Pitches habt oder auf Unternehmen aufmerksam werdet, ohne da jetzt komplett alles zu verraten, welche Kriterien wendet ihr denn da an, um zu sagen, da investiere ich, da aber nicht?
Das ist tatsächlich die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird, ja auch von.
Ach, langweilig.
Nee. Aber wir investieren eben ganz früh. Ja, das heißt, wir investieren in Menschen. Ja, und das heißt, Das heißt, neben der Idee, die wir natürlich gut finden müssen, wo wir sagen, das ist ein Markt, das löst ein Problem, ja, und es passt in unsere Investmentstrategie oder in unseren Fokus rein. So, die meisten Business Angels haben einen gewissen Fokus, die investieren irgendwie in bestimmte Branchen
Habt
oder so.
Habt ihr den auch? Oder?
Ja, den haben wir auch. Mhm. Also wir investieren nur in Impact-Themen. Das heißt, wir in Unternehmen, die die Welt ein bisschen besser machen. Ja, das kann ganz breit sein, das kann Medizinthemen sein, das können Umweltthemen sein, das kann gesellschaftlicher Impact sein. Und das ist unser erster Filter. Ja, also wir, was anderes brauchen wir uns gar nicht anschauen. Können wir auch gar nicht, weil man hat so viel Dealflow auf dem Tisch, du musst da ganz schnell mal aussortieren, was schaust du an, was nicht. Und dann schauen wir uns die Idee an und dann gucken wir, wie ist das Team. Ja, und du investierst in den Menschen und das Team muss dich in überzeugen in der Diversität. Das müssen Menschenfänger sein, das müssen Leute begeistern können. Die müssen auch gut Geld eintreiben können. Also Funding ist ein ganz wichtiges Thema. Es hängt irgendwie mit dem begeisterungsfähig sein zusammen. Aber am Ende des Tages, und so ist es eben bei uns, wir müssen auch das Gefühl haben, wir wollen gerne mit dem Typen oder mit der Typin auch gerne auf ein Bier gehen oder Abendessen gehen. Also es muss auch schon die Sympathie da sein und die Wellenlänge, weil du verbringst so viel Zeit miteinander. Das ist ja auch, es muss ja auch Spaß machen, gell? Und das ist für uns zum Beispiel auch eines der Kriterien.
Jetzt ist die Frage so, ich stelle mal so eine These rein, dass Frauen oft mit dem Kopf entscheiden und weniger so aus dem Bauch raus. Das ist, sage ich einfach mal so, salopp hier rein. Jetzt sprichst du ja von, da sind Menschen, da sind Typen, die müssen uns begeistern. Da ist ja noch nichts groß da, außer eine Idee und die Person oder das Team, was kommt. Was entscheidet da bei euch oft auch Bauch, Kopf, Gefühl, wenn ihr die 20 letzten Investments seht und so Revue passieren lässt? Wart ihr immer einer Meinung und hat der Kopf den Bauch besiegt oder umgedreht?
Also erstens immer Bauch. Also tatsächlich, deswegen finde ich lustig, du sagst, wie Frauen entscheiden mehr nach dem Kopf und weniger nach dem Bauch. Ich würde es genau andersrum sagen. Also wir entscheiden eigentlich eh.
Wir haben gute Gespräche, finde ich. Ja, wir müssen da mehr sprechen. Ja, das ist gut.
Also ich glaube immer Bauch. Also wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, würde ich niemals investieren. Und das könnte noch so der beste Case da auf dem Tisch sein. Also da würde ich sagen, nee. Und die Sachen, wo wir irren uns natürlich auch, wo wir uns geirrt haben, das sind dann auch die Sachen, wo wir hinterher gesagt haben, da haben wir nicht ganz hundertprozentig sozusagen unserem Bauch vertraut, ne, weil wir dann vielleicht selbst ein bisschen zu verliebt in die Idee oder ne, man hat ja dann immer auch seine eigenen Themen, die man sehen will. Also es ist schon, finde ich, immer großteils Bauchentscheidung, die aber natürlich auch immer sozusagen mit dem Kopf hinterlegt ist. Also wir gehen jetzt auch nicht und sagen, hey, wir investieren, ich finde dich ein super Typen, also deswegen investiere ich jetzt in dich, ne? Also wir schauen uns natürlich schon sehr genau an, ist das überhaupt eine Idee, die wir in der investieren wollen und ist das ein Markt und hat das Businessmodell, macht das Sinn? Aber wenn sozusagen schon dieses erste Gefühl nicht stimmt, dann lassen wir lieber die Finger davon und wir investieren auch immer hundertprozentig einstimmig, weil wir einfach sagen, das geht sonst nicht, ne? Weil sonst hat man, wenn man jemand anders Gefühl hat zu überreden und dann geht's schief, das bringt einfach dann gar nichts. Ne? So, und deswegen sagen wir, nee, wir gehen rein, wenn wirklich beide sagen, hey, das finden wir gut, das machen wir und dann ist es auch okay. Wie gesagt, weil wenn es dann scheitert, dann haben wir uns auch beide zu verantworten.
Aber wir prüfen natürlich schon, gell? Es klingt so, als ob wir, naja, aber nein, natürlich prüfst du.
Ja, aber es ist natürlich klar, ich meine, ich vergleiche das manchmal, wir stellen ja auch immer wieder neue Mitarbeitende ein. Ja, und dann ist natürlich auch oft so, da kommt jemand rein, kann sich gut verkaufen, hat einen guten Auftritt, hat irgendwie die Fragen, die wir gestellt bekommen, schon vorher gut durchdacht und beantwortet. Und irgendwann merkt man dann, war doch vielleicht auch viel heiße Luft dabei. Ja, ich glaube, da macht eher dann nochmal die sogenannte Diligence wahrscheinlich im Nachgang auch, wo ihr noch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlt. Aber es ist schon so, dass ihr sagt, es muss eine Chemie sein, die muss auch für was Großes vorgesehen sein.
Ja, also wir haben uns auch schon getäuscht, gell? Wir haben uns auch schon in Gründern getäuscht, wo wir eigentlich gedacht haben, boah, der hat so ein hohes Wertesystem oder sowas und dann hat der uns auch enttäuscht irgendwie auch mal. Das gibt's natürlich auch. Aber deswegen wollen wir eben am Anfang, also ein großer Teil unserer Due Diligence ist, dass wir ganz viel mit denen sprechen, gell? Wir sprechen mit dem oder der Gründerin, wir gucken es an, wie macht er das im Gründerteam, ja, wie kommunizieren die miteinander, führen natürlich ganz viele so Reference Calls auch durch oder sprechen mit anderen Investoren. Und es ist natürlich, und ich glaube vielleicht, dass wir da als Frauen vielleicht auch noch eine klein andere Nuance nochmal reinbringen, ja, als wie vielleicht Männer, könnte ich mir vorstellen. Ja.
was du vorhin beschrieben hast, so da kommt einer rein und er ist ganz toll und hinterher stellt sich raus, das war irgendwie viel heiße Luft. Wir hatten das auf der Bühne immer oder im Theater immer einen Ausdruck dafür, das hieß Audition Blender. Also jemand, der wirklich im Vorsingen macht, ganz toll und dann ist er auf der Bühne und denkst dir, unter den Proben denkst du, um Gottes Willen, wen haben wir denn da erwischt? Aber tatsächlich, und das komme ich auch wieder, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, sag mal, wo kommen wir her? Ich komme jetzt zum Beispiel von der Schauspielbühne und habe sehr, sehr lange Zeit es gelernt und auch ausgeübt, Menschen, ich nenne es immer, zu lesen. Mhm. Also es ist etwas, was du ja wirklich bis ins Exzess beim Schauspiel machst. Ne? Was sagt dir der Mensch? Wie reagiert der? Was sagt er nicht? Also das ist ja was man da sehr stark trainiert. Und es hilft natürlich jetzt schon ungemein zu gucken, okay, wirklich, ist das eine Show, was der macht? Oder ist das echt? Wie authentisch ist das wirklich dahinter? Was spüre ich da drunter? Was sind seine Subtexte und so? Mhm. Und da hat man tatsächlich, glaube auch wir da vielleicht auch ein bisschen einen Vorteil, weil wir da einfach, also da einfach vielleicht ein bisschen anders drauf gucken als vielleicht ein anderer Investor, weil da einfach ein anderer Background nochmal da ist.
Ich höre ja da fast einen Quereinstieg raus. Unfassbar.
Ist es also, auch? Ja, wir sind ja auch totale Quereinsteiger. Ja, ja. Ja.
Voll. Also ich bin wirklich ein Quereinsteiger. Also.
Großartig. Jetzt macht das Leben wirklich wieder Sinn. Deswegen gleich da die Anschlussfrage. Was heißt denn Lernen für euch in dem, was ihr heute tut?
Das ist eine spannende Frage. Also ich finde, Lernen ist überhaupt eins der wichtigsten Sachen überhaupt und auch eins der Sachen, die am meisten Spaß machen. Also ich glaube, das, was uns so fasziniert, auch in dieser Startup-Welt, ist, wir lernen so wahnsinnig viel Neues dazu. Mhm. Wir lernen über neue Branchen, was kennen. Wir lernen über Zukunftsentwicklung, über Innovationen, was kennen. Wir lernen, wir haben das ganze Startup-Prozedere, haben wir wie eine neue Sprache gelernt. Also ich finde das auch total spannend. Also ich bin zum Beispiel ein super, super neugieriger Mensch. Ja, ich mache jedes Jahr, versuche ich 10 neue Erfahrungen zu machen in meinem Leben, um einfach zu lernen, um einfach sozusagen das Ganze, mein ganzes Spektrum zu erweitern, um einfach auch die Reichhaltigkeit des Lebens zu erweitern. Und ich finde, das ist ein ganz hoher Wert irgendwie, also bei mir.
Und diese, im Grunde geht es ja darum, offen zu sein und sich irgendwie auf etwas einzulassen. Und dieses Einlassen, das ist etwas auch, was ich glaube, was man braucht in der Startup-Szene als Investor und was auch man wirklich teilt mit allen anderen Investoren in der Regel. Ne? Also die wirklich Business Angel auch sind. Es gibt ja noch ein bisschen andere Investoren da draußen, aber diese Business Angel gehen, das sind die, die wirklich sich öffnen und einlassen und diese eben das toll finden zu sehen, hey, das kannte ich gar nicht. Und jetzt weiß ich da viel ganz drüber und ich lerne auch ganz viel von den Gründerinnen und Gründern. Ne? Also das ist unglaublich. Ich denke manchmal das Gefühl, ich habe in 5 Jahren 10 Studien auf einmal gemacht. Ne? Weil wir haben so viele unterschiedliche Investments. Dann gehst du da rein, da geht's um Carbontechnik, hier geht's um HR, im nächsten geht's um Circular Economy, dann geht's um Waldaufforstung. Ja? Und überall musst du irgendwie dabei sein, dich reindenken, lernen etwas über die Materie. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsbereicherung. Ja? Deswegen lade ich auch immer alle ein und sage auch, egal ob Mann oder Frau, schaut euch diese Startup-Szene an. Das ist ein richtiger Boost fürs eigene Leben und es gibt wahnsinnig viel Energie.
Ja, also wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Ich finde das genauso. Mich fasziniert es, auch mein Hut vor jedem, der gründet. Vor allen Dingen auch so dieses Gehen, wirklich des Gründens willens, nicht des Geldverdienens willens, weil aus meiner Welt ist es so, das Geld kommt dann schon irgendwann wahrscheinlich zu einem, über welchen Weg auch immer, wenn man gut ist und wenn man vielleicht auch die richtigen Leute findet. Aber ich will mal noch so eine Zahl mit reinwerfen. Gerade im letzten Jahr 2023 waren 80% aller Gründungen wurden von Männern umgesetzt und nur 20% aller Startups wurden von Frauen gegründet. Natürlich, wenn man das liest, extremes Ungleichgewicht. Jetzt habt ihr vorhin was Schönes gesagt, so dieses Gönnen können und sich auch freuen für die anderen, wenn das erfolgreich wird. Ich glaube, das ist sowas, was ich oftmals, auch wenn ich mit Private Equities oder mit anderen, so dieses, ich freue mich für andere, ich gönne den anderen den Erfolg, nicht immer wahrnehme, sondern oftmals so, ich freue mich für meinen Erfolg. Ihr habt das vorhin in so einer Leidenschaft und so einer Impuls gesagt. Ihr wollt ja auch irgendwo Geld verdienen am Ende des Tages. Aber ist das, was euch antreibt, so dieses Sehen, wenn diese diese Saat aufgeht, wenn diese Blume irgendwie groß wird. Oh, ich bin ja pathetisch unterwegs. Oder was ist das, was euch so richtig antreibt an diesen 20 Investitionen, die ihr jetzt getätigt habt bis dato?
Also das ist eigentlich genau der Unterschied zu einem Finanzinvestor. Nämlich, wir machen nämlich ja auch andere Investments, nämlich Aktien, Immobilien. Und die tatsächlich bei mir sind mit sehr wenig Leidenschaft, sondern reinem Blick auf Vermögensaufbau. Ja, so, das ist irgendwie cool. Natürlich, wenn die Aktie steigt, freust du dich, weil du irgendwie da mehr Geld verdienst oder so. Oder, aber das hat jetzt wenig emotionalen, für mich emotionalen Charakter. Und ich sehe es auch im Private Equity Umfeld, da kenne ich einige aus privater Ebene. Für die ist das wirklich tatsächlich sozusagen der Spiel des Geldes, ne? Da will ich meine Rendite machen und was da sozusagen, wer das macht und wie, das ist uns eigentlich da ziemlich wurscht. Mm. Das Startup ist Investments, das sind, und das ist das wirklich, das eigentlich das, was man auch selber macht, wenn man Unternehmer ist und eigene Unternehmen hat, nämlich dieses Sachen wachsen zu sehen, groß werden zu sehen, zu gestalten. Und das ist ein, deswegen unterscheiden sich Startup-Investments auch so stark von anderen Investments, zumindest Business Angels so stark von Investments, so stark von anderen Investments, weil man dieses Wachsen sehen, dieses Großwerden sehen, diese Erfolge feiert und natürlich auch, es ist natürlich auch immer nicht nur der Erfolg des anderen, das wäre ja gelogen, sondern wenn ich irgendwie, ein Startup fängt ganz klein an, irgendwie in einer kleinen Bude und du bist von Anfang an mit dabei und hast da geholfen und hast da irgendwie dafür gesorgt, dass das oder jenes mit funktioniert und dann ist das plötzlich eine Riesenhalle und macht Wahnsinnsdinge da draußen und schießt Raketen auf den Mond. Mhm. Natürlich ist es auch für einen eigen, ist es irgendwie selber cool, dass ich dachte, geil, da war ich mit dabei, da habe ich ein bisschen was. Ich war nicht zwar nicht Gründerin oder Gründer, aber ich habe dieses kleine Rädchen mitgedreht, dass da heute was zum Mond fliegt. Und das ist natürlich dann, wenn du es dann 20 Mal machst, ne, in überall hast du praktisch so das Gefühl, boah, überall habe ich so meinen kleinen Beitrag geleistet. Das war ich so ein bisschen, ich habe die Zukunft gestaltet, ich habe die Welt von morgen mitgestaltet. Mhm. Ich weiß gar nicht, aus welcher Branche man oder aus welchem, wo man das sonst in dieser sozusagen Unterschiedlichkeit und Masse überhaupt sagen kann. Ne? Das kann man sagen, wenn man sein eigenes Unternehmen macht, aber nicht sozusagen, ich mach's da mit, ich mach dort mit, ich hab da geholfen. Also wenn ich dann unsere Startups so beobachte, die ja dann eben wachsen und denke mir, wow, cool, stell mal vor, da sind jetzt die und das, da war noch gar nichts und die und da, mit wem redest du denn jetzt da und wir machten da mit? Das ist teilweise verrückt. Ne? Also wir saßen auch schon mit Hollywood am Tisch und plötzlich gesagt, hätte mich ja jemand mal vor 10 Jahren gesagt, du sitzt jetzt bald mal mit Hollywood am Tisch, hätte ich gesagt, und wie soll ich jetzt an Hollywood, also so eine gute Schauspielerin bin ich nie gewesen, dass ich jemals in Hollywoods Nähe gekommen wäre und schon gar nicht über Business, ja. Und da hast du dann plötzlich gemerkt, so, oh, okay, also da öffnen sich Welten, ist unglaublich. Also deswegen, ich kann sagen immer nur, warum machen das nicht alle?
Ja, vielleicht wird ja euer Leben verfilmt dann irgendwann in Hollywood, aber
ja. Ja, ich finde, dieses warum machen es nicht alle, das machen ja nicht alle. Wir sind so begeistert, für uns war es ein Game Changer, wir haben nochmal so richtig eine neue, es hat nochmal so einen neuen Move gegeben, gell, in unserem Leben. Aber ich glaube, jeder Mensch hat ja so die eine Sache, die einen motiviert, in der Früh aufzustehen, gell? Das ist die Sache, die einen wirklich erfüllt, ja? Die Japaner nennen das Ikigai, ja? Also das, was treibt mich denn wirklich an? Und es ist ja bei jedem individuell. Und ich glaube, diese Startup-Investments, gell? Das entspricht unserem Ikigai, ja? Also, ich mag es zum Beispiel, Menschen zu inspirieren, ja? Also das ist das, was mich erfüllt, ja, und hab da auch so meinen Platz da gefunden, auch im Sinne von Role Model sein und so weiter. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen so, wenn das so ein bisschen matcht, gell, dieses persönliche Ikigai mit dieser Tätigkeit der Startup Investments, dann kann so was Großes entstehen und dann kann so eine Energie entstehen und dann kann man diesen Weg zusammengehen und dann ist es etwas, was richtig Spaß macht und einfach auch eine echt erfüllende Tätigkeit ist. Und da ist das Geld also eigentlich total nebensächlich.
Also vielen Dank für eure Inspiration. Ich habe eine Frage, die mich beschäftigt schon die ganze Zeit. Ich habe selber ein bisschen mitgegründet im letzten Jahr und ich kann für mein Leben keine roten Zahlen gerne sehen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man sowas gründet, und das habe ich auch erlebt, dann sind die ersten Monate meistens davon geprägt, dass es eine rote Zahl gibt. Unten irgendwo rechts. Ja. Und es ist sehr, sehr lange hin, bis es vielleicht mal schwarz wird oder man braucht wieder einen neuen Anschub oder mal ein neues Funding. Ich kann damit wahnsinnig schlecht umgehen, genauso wie privat ich noch nie in meinem Leben einen Kredit hatte oder irgendwo im Dispo war. Das ist vielleicht naturell. Jetzt lebt ihr ja in einer Welt, wo das eigentlich permanent so ist. Also wäre ich mir froh, die ersten Jahre ist da wahrscheinlich noch kein Profit zu erkennen. Wie schläft man damit? Und wie nimmt man auch diesen Gründern so diese Angst davor, das wird schon. Versteht ihr, was ich meine, könnt ihr mir also folgen?
Wir selber als Unternehmer mögen auch keine roten Zahlen. Und deswegen sind wir aber auch keine typischen Startup-Investoren. Gell? Wie Katja gesagt hat, wir bewundern die, weil du brauchst nämlich genau diese Energie, da durchzumarschieren, durch diese jahrelange Phase der roten Zahlen. Aus Investorensicht ist es einfach ein bisschen eine andere Nummer, weil du ja, da geht's ja jetzt um dein Geld, ja, und wenn du einfach da reingehst mit dem Bewusstsein, okay, so und so viel von meinem Investment wird weg sein, aber die Wahrscheinlichkeit sagt mir, wenn ich jetzt mehrere Investments mache, dass da auch wieder was zurückkommt, dann ist es einfach nur so dieses Stück weit Gelassenheit, ja, die du brauchst und dieses Urvertrauen, dass die Statistik am Ende dann auch irgendwo für dich spricht. Also der wahre Druck ist natürlich bei den Gründern, gell? Muss man ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich, ich bin lieber auf der Investorenseite und bin im Unternehmerleben eine klassische Unternehmerin als eine ganz klassische Startup-Unternehmerin. Ja.
Also ich hatte schon die ein oder andere schlaflose Nacht, gerade am Anfang, weil es ist natürlich schon, das musst du schon auch aushalten, ne? Was ich vorhin gesagt habe, dieses Aushalten von Verlust, ne, oder wenn was nicht funktioniert, gerade am Anfang, wo du anfängst, denkst, oh Gott, hoffentlich schmieren wir uns jetzt nicht ab, ne. Macht auch Druck mit einem selber und vor allem auch mit den Gründerinnen und Gründern, diese Finanzierungsrunden mit durchzustehen, das ist hart. Also ich versuche da immer sehr gut die zu begleiten und auch mit neue Investoren zu finden und so, aber es ist richtig hart. Also ich vergleiche es immer, ich glaube immer so Gründerinnen und Gründer müssen sich, solange sie nicht Cashflow-positiv sind, immer so fühlen, als würde ihnen jemand eine Knarre an den Kopf halten und jeden Moment wird einer abdrücken. Also es ist ein immenser Druck, ist auch ein Riesenproblem, auch mental ein Riesenproblem in der Startup-Szene. Da versuchen wir auch ein bisschen gegenzusteuern, aber wir können natürlich den Druck der Finanzierungsrunden nicht nehmen. Mhm. Wir können denen höchstens versuchen, mitzuhelfen, Werkzeugen an die Hand zu geben, wie sie den Druck aushalten. Mhm. Aber wir können ihnen nicht die Sache an sich abnehmen. Und das ist super, super schwierig und deswegen bewundere ich die alle, dass die das machen, weil es ist, das ist Hardcore. Mhm. Also ich sehe das auch immer in diesen Finanzierungsrunden, selbst wenn sie funktioniert haben, am Ende, also sind die einfach, also
am Ende.
Wirklich am Ende und da musst du auch echt gucken, dass die dann fit genug sind und das Unternehmen dann weiterzuführen. Ne? Also das ist auch, haben wir ein bisschen ein Problem in unserem deutschen Startup-System, in der ganzen Systematik. Ist in anderen Ländern ein bisschen besser, weil wir sind zu langsam und wir haben zu wenig Kapital im Markt. Und deswegen ist der Druck bei uns noch größer. Und jetzt aktuell ist es wirklich eine Katastrophe, muss man sagen. Die letzten 2 Jahre waren super, super schwierig für die Startup-Szene und sind sehr viele insolvent gegangen. Und es war sehr, sehr hart für die Gründerinnen und Gründer. Und deswegen ist es, ja, es ist eine krass harte Reise und man muss es aushalten können. Auch als Investor. Wenn man es ernst nimmt und diese Phase, weil dann sind wir wieder bei den Kindern von vorhin, auch wenn ich jetzt den Verlust aushalten kann, ich kann viel schlechter den Schmerz und die Trauer aushalten, wenn es schief geht, der Gründerinnen und Gründer, als meinen eigenen finanziellen Verlust, den ich ja einpreisen musste schon lange vorher.
Also leider, ich habe es vorher schon gesagt, 18 Nachfragen, jetzt bin ich bei 38, wir könnten ewig noch weitersprechen. Aber gerade auch im Hinblick auf die Zeit. Ich habe noch eine Frage, um jetzt auch mal über euch als Menschen zu sprechen. Und ihr habt so viel Inspiration, so viel Energie in dem Raum. Es ist super krass gerade. Wahnsinn. Wo findet ihr denn eure Tankstellen? Also ihr werdet ja nie fertig sein. Ihr könnt ja immer noch nächstes Investment. Und es ist noch cooler und noch besser für die Welt. Ich kann mir das super schwer vorstellen, zu sagen, ja gut, aber jetzt sollte ich doch mal schlafen. Auch wenn da so viel noch draußen wartet. Wie schafft ihr das?
Also es ist ja auch so, man muss ja sagen, der Tag, du bist ja auch am Abend nie fertig. Ja, gell? Ja. Egal, wenn du unternehmen bist, sowieso, du bist ja nicht am Abend fertig. Ja, du musst irgendwann selber sagen, jetzt sag ich, ich bin fertig. Ja, und ganz ähnlich ist es auch da. Ja, also irgendwann einmal zu sagen, okay, und das ist meine Grenze und da mache ich jetzt für mich. Also ich meditiere viel zum Beispiel, ja, das ist, da kommt auch ein bisschen dann, das kommt der Gelassenheit dann auch ein bisschen zugute. Ich mache viel Sport, mache viel in der Natur und bin, also die ganz, ganz klassischen Parameter, wie man, wo sich viele Leute auch Energie holen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist natürlich ist es super anstrengend, was wir machen. Ja, wir sind auch extrem viel unterwegs auf Events und machen Vorträge und alles. Aber dadurch, dass es für uns eben so eine erfüllende Tätigkeit ist, ist es nicht, empfinden wir es nicht so anstrengend. Es ist eher anstrengend, wenn wir sagen, wir haben ja auch noch Familie und so weiter. Da hast du ja auch deine Verpflichtung. Aber am Ende empfinden wir es ja nicht als Arbeit. Gell? Und ich glaube, das ist der ganz, 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 ganz wichtige Point.
Du ziehst sehr viel Energie aus dem, was du da tust. Und auch Kinder, ne? Du hast ja selber, Philipp, ein kleines Kind. Meine sind ja auch erst noch klein. Nicht ganz so klein, aber auch immer noch so, dass man sich viel um sie kümmern muss und soll und will man ja auch. Die holen einen eigentlich sowieso immer gut raus. Ne? Kinder sind ein ziemlich guter, okay, jetzt muss ich halt, ne? Weil jetzt muss ich die von der Schule abholen und dann ist es so und dann gehört die Zeit ihnen und da kann ich jetzt auch nicht immer alles weitermachen. Das ist natürlich ein gutes Momentum, um dann rauszuholen. Aber ich habe es gerade so gelacht, weil ich gesagt habe, naja, aber das klingt jetzt so, also zumindest bei mir ist es so, ich habe es jetzt auch nicht so super gut im Griff, weil ich schon merke, dass ich fahre schon ziemlich hart am Wind und müsste eigentlich selber da auch einen Schritt zurückgehen, weil ich eigentlich merke, wow, wir sind super viel unterwegs, Familie und wir haben ja noch eigene Unternehmen und dann überall bis zu rechts, links, hast ganz viele Bälle in der Luft und das ist natürlich schon, also das wäre jetzt auch also von mir wäre es echt falsch zu sagen, so naja, das mache ich ganz easy und ich hole mir da Energie und dann bin ich wieder topfit. Also wir sind ja heute schon sehr lang unterwegs, ist ja schon ein bisschen später am Abend. Und als ich halt vorhin reingekommen bin, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriege ich überhaupt noch einen geraden Satz raus. Ne? Weil ich nicht will, sondern weil ich einfach echt sehr, sehr lange heute schon wach war und viel geredet habe. Und das ist aber dann, weil es einem so viel Spaß macht, auch zu reden und darüber zu reden, dann bringt es die Energie auch wieder zurück. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht drüber geht, dass man mit seinen eigenen Kräften noch aushalten kann. Also muss ich selber auch noch ein bisschen nachholen.
Vielen, vielen Dank, liebe Conny, vielen lieben Dank, Katja. Danke auch für die Ehrlichkeit, für die Inspiration, für die Leidenschaft, für die Energie, die ihr mitgebracht habt, aber auch für die Risiken und Nebenwirkungen, die wir zwischendrin gehört haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass nicht alles nur ein rosa-roter Luftballon ist, sondern dass es da auch Dinge gibt, die nicht funktionieren, dass es da vielleicht auch Schattenseiten gibt in der Startup-Welt. Ich nehme für mich mit, dass der Anteil weiblicher Business Angels ein absoluter Hebel ist für Diversität, aber auch für unser Ökosystem, dass ihr die Wirtschaft, die wir brauchen, mit ankurbelt und dass sich Gründer, Gründerinnen jederzeit bei uns melden können, wenn sie mit euch ins Gespräch kommen wollen und natürlich auch direkt mit euch. Ich für meine Seite bedanke mich sehr, Philipp, auch dass du wieder da warst.
Und das Schlusswort gehört mir. Wow. natürlich, also ich schätze mich selber als Person ein, die Menschen mitreißen kann, aber ihr seid da schon wirklich Vorbilder jetzt auch für mich. Also großartig, sehr, und ich will es nicht inflationär verwenden, aber sehr inspirierend. Und ich glaube, unterschätzt da niemals sowohl dieses Vorbild für andere, die ihr wahrscheinlich nie kennenlernen werdet, aber auch diese Rolle, die ihr habt für die Leute, die euch kennenlernen dürfen. Großartig. Und gerade eben auch mit diesem Purpose-Driven sehr, sehr bereichernd und hoffnungsstiftend, gerade in den aktuellen Zeiten. Deswegen mehr Frauen auch hier als Abschlussplädoyer. Und weil wir immer noch am Anfang eine bisschen persönliche Frage stellen wollen zum Schluss. Sind wir jetzt nicht am Anfang? Ja, okay, gut. Dann machen wir jetzt zum Schluss. Es kann wirklich eine Kleinigkeit sein, aber auch eine Großigkeit. Es sollte nur konkret sein. Auf was freut ihr euch als nächstes, als letzte Aussage von euch beiden?
Ich freue mich auf meinen Urlaub, der am Sonntag beginnt.
Ja.
Deswegen, das ist tatsächlich, und diesmal habe ich mir auch fest vorgenommen, bis auf ein, zwei kleine Sachen, dass ich auch nicht arbeiten werde in diesem Urlaub.
Ein, zwei kleine Investments.
Nein, also eher so, ich muss mich auf einen Vortrag muss ich mich vorbereiten. Tatsächlich, das habe ich gesagt, das mache ich im Urlaub, da brauche ich ein bisschen Ruhe. Und ich singe noch in einem Gospelchor und auf das nächste Konzert. Da bereite ich mich im Urlaub vor, aber das ist für mich heutzutage überhaupt keine Arbeit mehr, sondern noch Hobby.
Danke.
Und ich freue mich heute ehrlich gesagt wirklich auf mein Bett. Gell? Es ist, Katja schon gesagt, der Tag war lang, hat heute glaube ich um 5 Uhr früh gestartet und die ganze Woche war lang und es ist tatsächlich so, Schlaf ist ein ganz wichtiges Energiebringer, das ich immer mehr zu schätzen lerne und darum freue ich mich jetzt auf eine gute Portion Schlaf.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch und danke für die Einladung.
Dankeschön.
Danke euch und auf bald.
Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch. Soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.